Wir haben es gerade schon gehört. Wir kommen in der Predigt heute noch einmal auf den Abschnitt zurück, der uns in den vergangenen Wochen schon beschäftigt hat. Die Begebenheit bei der Hochzeit in Kana. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken in dieser Welt mit diesem Wunderzeichen, indem er Wasser in Wein verwandelt. Am letzten Sonntag hatten wir uns noch mal in Erinnerung gerufen, was im Alten Testament im Blick auf Wein gesagt wird. Im Psalm 104 heißt es, der Wein erfreut des Menschen Herz. Gott, der Schöpfer, hat ihn als Quelle der Freude gegeben. Dass man ihn missbrauchen kann, wie jede gute Gabe Gottes, das war den Menschen auch damals zu biblischen Zeiten schon bewusst. Und jeder steht für sich in der Verantwortung, die Linie zwischen segensreichem Gebrauch und unheilvollem Missbrauch nicht zu überschreiten. Auch das macht die Bibel an verschiedenen Stellen deutlich. Aber geschaffen hat Gott den Wein zur Freude für den Menschen. Und damit tritt jetzt in dieser Geschichte hier, in dieser Begebenheit eine Ebene zutage, eine tiefere Ebene, die über das reine Getränkeproblem hinausreicht. Hier geht das zu Ende, was den Menschen Freude bringen sollte. Die Quelle der Freude war versiegt. Der Durst nach Freude, nach lohnendem, sinnerfülltem Leben bleibt ungestillt. Die Feierstimmung verfliegt. Die Krise zieht herauf. In diese Situation hinein tut Jesus in der Abhängigkeit von der Weisung des Vaters, auf die er wartet, ein Wunderzeichen. Diese unglaubliche Fülle an Wein, rund 600 Liter, viel zu viel für so eine Gesellschaft, wird zu einem Zeichen, das hinausdeutet auf den Geber, über sich selber hinausgeht, auf den Geber, bei dem sie die Fülle des Lebens finden. Die Fülle der Freude. Den Sinn dieser Tat Jesu, bei der sich ja manche Christen schon gefragt haben, warum macht der ausgerechnet Wasser zu Wein? Und das auch gleich noch als Kontrapunkt, als Ausrufungszeichen am Anfang seines Dienstes. Hätte er nicht etwas Frömmeres tun können? Diesen Sinn, der darin liegt, den fangen wir an zu verstehen, wenn wir wach werden und fragen, wo kommt das her? Wer steckt dahinter? Wenn wir nicht bei diesem äußeren Zeichen hängen bleiben und das schon für das Wesentliche halten, dass Wasser zu Wein wird, sondern wenn wir uns auf die Suche machen nach dem Geber, der dahinter steht, darum geht es. Und dann muss man zunächst mal in der Reihenfolge des Auftretens für den Küchenchef festhalten, er bleibt im Vordergründigen hängen. Der Weinvorrat ist offenbar wieder aufgefüllt und damit sind seine Probleme erledigt. Er wundert sich zwar, dass auf einmal noch einmal so ein exzellenter Wein auf den Tisch kommt, wo die Hochzeitsgesellschaft doch schon reichlich konsumiert hatte und die Qualität der Jahrgänge ganz gewiss auch nicht mehr so genau unterscheiden konnte. Aber der Küchenchef verfolgt die Spur nicht zurück. Er lobt den Bräutigam über den guten Wein und damit den falschen. Weitere Fragen nach den Bezugsquellen stellt der Küchenchef nicht mehr. Er ist wie ein Mensch, der Hilfe von Jesus gern in Anspruch nimmt, wenn einem die Probleme über den Kopf wachsen. Schließlich kann so ein Pannenhelfer ja sehr nützlich sein in der Krise. gerade an dem heutigen Tag. Wer bei so einem Wetter erlebt, dass er mit seinem Auto in den Graben rutscht, der ist schon sehr froh, wenn ein Pannenhelfer kommt und ihm da raushilft. Aber wenn die Schwierigkeiten vorbei sind, ist der Fall erledigt. Das war's. Brauche ich keinen Pannenhelfer mehr. So wie den ADAC, den ich rufe, und dann geht er wieder, wenn er seine Aufgabe erledigt hat. Der Servicetechniker wird nicht mehr gebraucht. Danke für den Traktor, der mich rausgezogen hat, aber für den Fahrer interessiere ich mich eigentlich nicht mehr. Von den Hochzeitsgästen ist danach schon gar nicht mehr die Rede. Vielleicht haben die tatsächlich auch schon überhaupt gar nicht mehr registriert, dass nach dem guten ersten Wein jetzt noch ein viel edlerer Tropfen serviert wird. Diesen Hochzeitsgästen ging es vielleicht wie heute auf so manchen Partys. Hauptsache, der Flüssigkeitsnachschub ist gesichert. Alles andere verschwimmt dann schon in so einer nebelartigen Trübung des Verstandes. Keine weiteren Fragen mehr. Hauptsache, der Alkohol fließt. Von der nächsten Gruppe hätte man ja noch am ehesten erwarten können, dass sie nachfragen würden. Das waren die Diener, denn die wussten ja, woher der Wein stammte. Sie waren ja mit beteiligt gewesen an diesem Prozess. Aber auch bei den Dienern Fehlanzeige. Sie tun, was ihnen gesagt worden war. Hier, Küchenchef, hast du eine Probe. Aber darüber hinaus kein Nachdenken, keine weiteren Fragen. Für all diese Leute blieb das Ganze wahrscheinlich eine bemerkenswerte, aber am Ende doch nebensächliche Episode, eine Anekdote am Rande dieser Hochzeitsfeier, eine Anekdote, von der man später nochmal seinen Kindern und Enkeln erzählen würde, Mann, was ich da mal erlebt habe. Das gibt es auch heute in unserer Zeit, wenn ein Gespräch heute in unseren Tagen auf Stichworte wie Glauben, Kirche oder Gott kommt. Da tauchen dann auch manchmal so anekdotische Erinnerungen auf. Ja, ich war auch Ministrant. Wir haben unseren Pastor im Konfi-Unterricht früher immer geärgert. Also für unsere Hochzeit, da haben wir eine richtig romantische Kirche auf dem Land ausgesucht. Die Kirchenmusik in unserer Kirche, wo ich herkomme, die war immer etwas ganz Besonderes. Die haben sich kulturell wirklich ins Zeug gelegt. Solche Erinnerungen sind ganz nett. Und es geht auch nicht darum, sie madig zu machen. Aber wenn das alles bleibt, was jemand zu Gott und Glauben zu sagen weiß, dann ist man vor dem eigentlichen Kern des Glaubens stehen geblieben. So wie die Hochzeitsgesellschaft hier in Kana. Für sie waren alle Fragen erledigt, beantwortet durch die Tatsache, dass neuer Wein da war. Danke, mehr brauchen wir nicht. Was hätte es denn aber wahrzunehmen gegeben? Worauf hätte man denn aufmerksam werden können? Wem hätte man denn vertieft nachgehen sollen bei diesem Ereignis? Im letzten Satz schreibt Johannes, wir hörten es, so offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Und er unterstreicht damit, hier geht es um mehr als um Wein für eine Hochzeit. Diese Feier und der Wein, so real sie damals waren, sie werden zu einem Hinweiszeichen auf die Herrlichkeit, auf die Freude und die Fülle bei Gott, auf das Übermaß an Gnade und Liebe, die Gott den Menschen schenken will, die ihm ihr Leben öffnen. Er will den Mangel ausfüllen, der unser Leben beeinträchtigt. Dieses Zeichen, diese Gabe verweist auf den Geber. Unsere Rettung, der Ausweg aus der Not in dieser Welt liegt darin, dass Gott unter uns Menschen zu Ehren kommt. Dass wir anfangen, ihn wert zu achten, ihn zu schätzen, ihn lieb zu gewinnen, unser Leben nach seinen Weisungen zu gestalten und aus seinen Quellen zu leben. Interessanterweise sind viele globale Katastrophen, die wir haben, keine Naturkatastrophen. Sie sind zum guten Teil menschlich hausgemacht, befeuert durch eine Gier nach immer mehr, die offenbar kein Maß mehr kennt. Für diese Gier bluten heute schon Menschen in verschiedenen Teilen der Welt. Den Umgang mit Flüchtlingen an den Außengrenzen Europas, die viele hier nicht haben wollen, beispielsweise, hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen vorletzte Woche erst ganz scharf kritisiert. Internationale Vereinbarungen zu Menschenrechten werden systematisch missachtet. Wir wollen diese Leute nicht. Das sind nur Schmarotzer, lass sie im Mittelmeer untergehen. Und europäische Einrichtungen sorgen mit dafür, dass Menschen europäischen Boden nicht mehr betreten können, die vielleicht aus ganz großer Not gekommen sind. Haben wir in Europa nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, dass Gott uns barmherzigerweise gesegnet hat mit Jahrzehnten des Friedens und des Wohlstands? Haben wir hier auf unserem Kontinent geglaubt, das sei allein unsere menschliche Leistung gewesen, die all das hervorgebracht hat? Haben wir uns mit dem Vordergründigen begnügt? Für den Geber all dieser guten Gaben immer weniger interessiert? Die Anzeichen mehren sich in unseren Tagen, dass unsere Erde ausgeschöpft ist, dass Ressourcen zur Neige gehen. Unser immer mehr haben wollen hat offenbar ein immer ärmer werden zur Folge. Und dabei geht es in erster Linie nicht nur ums Geld, sondern wir werden ärmer an lebenswichtiger, sinnstiftender Orientierung. Ärmer an gesunder Natur, an gelingenden Beziehungen, an Verständnis füreinander. Obwohl wir heute in einer Kultur leben, wo pausenlose Kommunikation möglich ist. Wir verstehen einander immer schlechter und drehen uns nur noch um uns selbst. Jenseits des Atlantik wurde uns das in den letzten 4 Jahren zum Beispiel wie anderswo auch vorgemacht. Und die Frage nach Gott reduziert sich am Ende nur noch auf die Frage, wie kann er solche Krisen zulassen? Und damit tun wir so, als ob er für unsere hausgemachten Lebensmiseren verantwortlich wäre. Was machen wir, wohin wenden wir uns, wenn die Vorräte zu Ende gehen? Wenn wir mit unserer Kraft und Weisheit am Ende sind? Von Maria erfahren wir hier in diesem Abschnitt, sie wandte sich an Jesus. Und er
offenbarte seine Herrlichkeit, seine Möglichkeiten, seine Ressourcen. Wie hat diese Offenbarung Jesu ausgesehen? Augenscheinlich ja so, dass man sie schlicht und einfach übersehen konnte. Ein Küchenchef, einige Diener, eine Hochzeitsgesellschaft waren zufrieden mit dem Vordergründigen. Ihre Panne war behoben, hoch die Gläser bis zur nächsten Krise und mehr brauchen wir erstmal nicht. Lasst uns anstoßen. Nur, und das erfahren wir ganz am Schluss, die Jünger Jesu, bei denen sieht man, dass es anfängt, im Gehirn zu arbeiten. Sie fangen an nachzufragen, tiefer zu sehen. Das ist doch nicht alles, 600 Liter Wein hier auf dem Tisch. Die Herrlichkeit Jesu zu entdecken, setzt offenbar voraus, dass ich gewillt bin, etwas zu entdecken. Dass ich frage, ja, gibt es hier etwas zu entdecken? Ich will dem auf die Spur kommen. Jesus sah bei dieser Hochzeit sicherlich ganz schlicht und einfach so aus, wie jeder andere, der dort als Gast war. Er trug vermutlich keinen besonderen Umhang, er trug schon gar keine Krone, nichts, was ihn aus den anderen Hochzeitsgästen herausgehoben hätte. Er war ein Mensch unter Menschen zum Verwechseln. Und dennoch war da mehr. Für einen ganz kurzen Moment leuchtet hier in diesem Haus in Kana etwas auf, was die Jünger aufmerken lässt. Aus Wasser wird Wein, und zwar in einer Fülle und Qualität, die jede normale Vorstellung sprengt. Und um das, was da ganz kurz aufleuchtet, verstehen zu können, einordnen zu können, musste man mit dem Wort Gottes vertraut sein. Was hatten die Propheten im Alten Testament Jahrhunderte zuvor vorausgesagt für die Zeit, wenn Gott seine Herrschaft aufrichten würde, wenn sein Heil in dieser Welt kommt? Diese Menschen aus dem Alten Testament, die Gott vor Jahrhunderten, bevor Jesus gekommen ist, beauftragt hatte, die hatten gesagt, da werden die Berge von Wein triefen. Da wird der Messias seine Kleider in Wein waschen. Das klingt wie im Märchen. Da würde es Überfluss und festliche Freude geben und kein Mangel mehr sein. Das ist im Alten Testament an verschiedenen Stellen vorausgesagt worden. Und nun fangen die Jünger auf einmal an zu fragen, wer ist der, der aus so viel Wasser Wein macht? Für den Anlass eine außerordentliche Menge, viel zu viel für so eine Gesellschaft. Aber es ging überhaupt gar nicht darum, dass das alles ausgetrunken werden sollte. Denn nach orientalischem Verständnis von Gastfreundschaft war es ein Zeichen eines guten und großzügigen Gastgebers, wenn viel angeboten wurde, wenn die Tische sich bogen vor Angeboten, wenn die Gäste reichlich gesättigt wurden und am Ende sagten, ich kann überhaupt nicht mehr, und wenn dann am Ende noch viel übrig blieb. Das ist ein großzügiger Gastgeber nach orientalischem Verständnis von Gastfreundschaft. Und die Frage, die auf die richtige Spur führt, die hätte lauten müssen, was für ein Gastgeber muss das sein, der hinter diesem Zeichen steht, wo von vornherein klar ist, dass da viel übrig bleiben wird, wo die wahrscheinlich nachher noch dann Schläuche gepackt haben, gesagt haben, nimm noch mit nach Hause, wir schaffen das niemals, was hier übrig geblieben ist. Was für ein Gastgeber muss das sein? Aus Wasser wird Wein in einer Fülle und Qualität, die jedes normale Maß für eine Hochzeit sprengt. Jesus, du bist der Gastgeber. Du bist es, in dem Gott uns nahe kommt, durch den seine gute Herrschaft in dieser Welt anbricht. Du füllst unseren Mangel aus. Du gibst nicht nur die bessere Freude, das erfülltere Leben, du bist die Quelle der Freude, des Lebens. Und mit dir verbunden zu sein, das ist, worauf alles ankommt, im Leben und im Sterben. Du bist es, der unser Leben erfüllt und reich macht. Nicht der Bräutigam bei der Hochzeit war der, auf den es eigentlich ankommt. Du, Jesus, bist der Gastgeber. Wer in Kana nach dem Geheimnis dieser wundersamen Gabe fragt, der erfährt, die Gabe, die unser Leben erfüllt, ist letztlich nichts anderes als der Geber selbst. Er, Jesus, ist das Licht in den Dunkelheiten unseres Lebens, das Brot für unseren Lebenshunger, der Weg, die Wahrheit, die Auferstehung, die die Macht des Todes überwindet, das Leben, das hier beginnt und hineinmündet in die Ewigkeit von Gottes neuer Welt. Die Herrlichkeit, die Jesus offenbart, ist nicht geeignet, hinausposaunt zu werden in den Klatschspalten im Bildzeitungsstil, nach dem Motto, der Magier, der Ströme von Wein fließen lässt. So hätte die Bildzeitung das berichtet. Die Herrlichkeit Jesu, die hier offenbar wird, ist eine geheimnisvolle Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, der man erst nachspüren muss, wo man sich auf die Suche machen muss. Sie setzt voraus, dass man bereit ist, sich nicht mit Vordergründigem abzufinden, sondern sich mit der Bibel zu beschäftigen, tiefer nachzufragen, wie kommt es, dass es mir so gut geht? Wie kommt es, dass ich aus dieser oder jener Krankheitssituation wieder genesen bin? Wie kommt es, dass sich im rechten Moment jemand um mich gekümmert hat, als ich nicht mehr weiter wusste? Wie kommt es, dass ich neuen Lebensmut gewonnen habe, wo ich eigentlich am Ende war? Woher kommt das? Die Jünger damals haben angefangen zu entdecken. Sie kamen, so heißt es am Ende, zum Glauben, zum Vertrauen an Jesus. Sie fingen an, ihm Vertrauen zu schenken. Und später im Rückblick auf all die Erfahrungen, die sie dann im Laufe der Jahre mit Jesus gemacht haben, schreibt Johannes selber, einer dieser Jünger, später ein Kapitel vor unserem Kapitel: Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, dem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Und aus seiner Fülle, aus seinen Vorräten, aus seinen Ressourcen haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das ist das Resümee, das Johannes zieht, nachdem sie einige Jahre mit Jesus unterwegs gewesen waren, ihn näher kennengelernt haben. Die Hochzeit zu Kana ist der Beginn. Da leuchtet etwas auf von dieser Fülle, die Jesus schenkt. Und am Ende fasst Johannes seine Erfahrung zusammen. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Da wird Leben zum Erfüllten, zum sinnvollen Leben, wenn der dabei ist in unserem Leben, der selber die Quelle und der Schöpfer des Lebens ist. Die Frage ist, ob wir wach werden und auf die Suche gehen. Amen.